On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Die Handball-Bundesliga-Saison findet ihr Ende. NBA und NHL gehen auf die Finalrunde zu und Toni Kroos holt den 6. Champions League-Titel. Das alles und noch viel mehr in Folge 219 von On the Pitch, der Sportpodcast. Diesmal sogar im ersten Take geschafft, aber das gab's schon lange nicht mehr. Und damit einen guten Morgen. Moin.
Hi Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, Glückwunsch Benny dazu. Und dann geht er so richtig los, dieser Sportsommer. Du hast schon einiges angesprochen und wir haben natürlich auch heute wieder die kompakten Sportnews der letzten Tage für euch zusammengefasst. Da starten wir rein mit sehr interessanten Kurznews zu Beginn. Danach geht es natürlich direkt nach Paris zu Roland Garros. Die French Open stehen kurz vor dem Viertelfinale und ein Deutscher hält die Fahne noch hoch aus deutscher Sicht. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Im Handball ist die Bundesliga-Saison zu Ende gegangen. Wir haben zwei Europapokalmannschaften, über die wir uns sehr, sehr freuen, und das Champions League-Finale der Frauen stand an. Im Basketball haben wir die NBA-Finals und auch in der BBL gehen die Playoffs wild her und wir gucken schon mal so ein bisschen, was eigentlich die Nationalmannschaft vor Olympia noch so vorhat. Im Eishockey steht die NHL-Finalserie ebenso auf dem Programm, darüber werden wir sprechen, ebenso wie in der Leichtathletik über die beiden Diamond League-Meetings in Oslo und in Stockholm. Im Darts und im Snooker springen wir unter anderem nicht nur zur Q-School im Snooker, sondern auch in den Madison Square Garden. Im Radsport werden weiterhin die großen Vorbereitungen auf die Tour de France getroffen, außerdem natürlich noch ein bisschen was aus dem Motorsport, dem Schwimmen und dem Fußball, natürlich europäische Finals, ein neuer Trainer für den VfL Bochum, EM-Quali der Frauen, EM-Vorfreude bei den Männern, eine Zweitvertretung in Liga 3, eigentlich nichts Besonderes, aber irgendwie doch, kommen wir drauf zu sprechen, und natürlich die DFB-Pokalauslosung. Also, eine große Agenda heute, Benny.
Ja, heute gibt's viel, viel, aber viel Kleinigkeiten, muss man dazu sagen, weil, wie wir alle wissen, die meisten Ligen, die haben ja schon ihr Ende in diesem Frühsommer gefunden. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, starten wir direkt mit den Kurznews rein und fangen vielleicht mit einer etwas traurigeren Nachricht an, denn eine echte Legende aus dem Boxsport, aus dem deutschen Boxsport ist verstorben. Es handelte sich um Manfred Wolke. Mit 81 Jahren ist er in den vergangenen Tagen gestorben. In seinem Pflegeheim. Eine absolute Legende, weil er selbst Olympiasieger ist. 1968 ist er Olympiasieger geworden und zweimal als Trainer eben Sportler zum Triumph von Olympia geführt hat. Einmal, dadurch ist er wahrscheinlich am ehesten berühmt geworden, mit Henry Maske 1988, aber auch schon 8 Jahre zuvor hat er tatsächlich Olympia als Trainer gewinnen können. Damals noch unter Federgewichtler Rudi Fink, der 1980 in Moskau Gold holte. Also eine echte Legende, ob neben dem Ring oder im Ring. Und mit 81 Jahren, ja, das ist auch nicht ein so hohes Alter. Damit natürlich auch unser Beileid sei hier ausgesprochen.
Genau, da schließe ich mich an. Unter anderem auch noch bei Axel Schulz tätig gewesen bis 2013. Da war er dann, hat er sich so ein bisschen zurückgezogen aus dem Trainergeschäft da. Geht also ein Großer des Boxsports. Genau, dann mache ich weiter mit einer zweiten Neuigkeit und zwar springen wir kurz nach Hamburg. Da fanden die Ironman-Europameisterschaften statt und die deutsche Daniela Bleimehl, hatten wir ja auch schon das ein oder andere Mal in den letzten Jahren hier bei uns im Podcast, konnte sich ja über die Distanz, die man sich immer mal wieder vor Augen führen muss, 3,8 Kilometer schwimmen, 178 Kilometer Radfahren und hinten drauf noch ein Marathon, 42,195 Kilometer. Die 35-Jährige sichert sich Platz 3 und damit die Bronzemedaille bei den Ironman-Europameisterschaften in Hamburg. Das ist nach 2016, nachdem sie dort auch Bronze holte, das zweite Mal Edelmetall in ihrer Karriere.
Ja, auf jeden Fall tolle Geschichte. Und es gibt noch eine Kurznews aus dem Hockey, kurz vor Olympia, kann man ja mittlerweile, glaube ich, auch schon sagen. Denn es handelte sich dabei auch um ein Vorbereitungsturnier, dieses Pro-League-Wochenende, was es immer gibt, diesmal in London. Das erste Spiel ging 0-3 gegen die deutschen Hockeyherren aus, gegen Indien. Aber danach konnte man davon auf jeden Fall sich gut erholen und direkt durch einen Rekordsieg gegen Irland auf jeden Fall dieses 0-3 wieder wettmachen. 7-0 gegen Irland heißt es am Ende. Und genau, wie gesagt, damit geht es jetzt schon auf die finalen Vorbereitungen los für Olympia, auch für die Hockeyherren.
Genau, und dann würde ich sagen, springen wir direkt nach Paris zum zweiten Grand Slam des Jahres, die French Open. Roland Garros steht auf dem Programm. Und was soll ich sagen, ich hatte schon sehr, sehr viel Spaß mit der ersten Woche des Turniers und ja, habe viel großartiges Tennis gesehen. Ich weiß nicht, wie viel du sehen konntest, aber mir hat das schon richtig Spaß gemacht. Angefangen beim Erstrundenmatch Nadal gegen Zverev bis hin zu vielen anderen spektakulären Ballwechseln, wenn denn der Regen auf den Außenplätzen mal nicht dazwischen gegangen ist.
Ja, ganz genau. Da gab es dann natürlich bei diversen Partien dann doch auch eine ordentliche Pause dazwischen. Unter anderem auch bei der Matara-Partie letzte Woche. Da haben wir ja auch Ausschnitte zusammengeguckt in seinem Zweitrundenspiel, der ja, ich glaube, das erste Mal seit sechs Jahren auf einem Sandplatz Grand Slam mal wieder in Runde 2 einziehen konnte. Weiter ging es für ihn da leider nicht. Aber David, so viel kann man, glaube ich, sagen. Wir haben auf jeden Fall noch ein deutsches Pferd im Rennen, um es mal so zu sagen, mit Alexander Zverev. Natürlich ein alter Bekannter. Der musste aber jetzt am Wochenende richtig kämpfen gegen den Niederländer Kriegsbohr. Da ging es über 5 Sätze. Die haben sich richtig, richtig gegeben. Der letzte Satz war dann auch nochmal einen 7-6 Tiebreak. Also ja, knapper hätte es wirklich nicht groß sein können. Zverev am Ende aber trotzdem der Mann, der sich durchgesetzt hat. Und genau, ist damit natürlich auch der einzige Deutsche, der noch im Feld dabei ist. Sonst sind tatsächlich alle schon ausgeschieden. Djokovic ist noch dabei, auch der musste sich strecken über 5 Sätze gegen Musetti. Taylor Fritz ist noch dabei, Kaspar Rüth ist noch dabei, Holger Rühne ist noch mit dabei. Rühne, der sich da in 3 Sätzen über Kovalik durchsetzt. Medvedev ebenfalls noch mit von der Partie. Eine kleine Überraschung gab es, dass, ja, dass Rublev tatsächlich gegen den Italiener Analdi in 3 Sätzen sogar ausgeschieden ist. Das war auf jeden Fall ein komisches Bild. Während ein Auger Aliassime so langsam wieder in Form kommt, auch der in 3 Sätzen gegen Shelton sicher im Achtelfinale. Und da ist er dann aber wiederum gegen Alcaraz ausgeschieden. Dennoch aber, glaube ich, auch da einen Schritt nach vorne.
Ja, auf jeden Fall. Aber ansonsten kann man auf jeden Fall sagen, jetzt in Richtung Viertelfinale sind es die bekannten Namen. Dann kann ich vielleicht einmal kurz sagen, bevor wir sagen, was jetzt ansteht, wie es bei den Damen so lief. Tamara Korpatsch war da eine der mit am weitesten gekommenen deutschen Damen bis in die 2. Runde geschafft. Gegen die 7. der Weltrangliste Zheng dann allerdings 6-2, 6-2 ausgeschieden. Und ich denke, im Tennisfeld bei den Damen ist klar, wer da welche Ambitionen hat. Also Goff, Jabeur und Russo war alle relativ simpel durch ihre Viertrundenspiele durchgekommen, aber Iga Swiatek muss man natürlich hervorheben. 6-0, 6-0 gegen Potapova. Das ist natürlich ein ordentliches Statement gewesen am Sonntag.
Ja, also für eine Nummer 1 der Welt gibt es, glaube ich, nicht mehr als eine Machtdemonstration. Das ist schon unfassbar, was die gerade abreißt. Genau, aber ich sag einfach mal, wie es jetzt weitergeht, weil die ersten Achtelfinals sind auch schon gespielt. Ein Dimitrov steht zum Beispiel durch einen Sieg gegen Hurkacz nach 3 Sätzen schon im Viertelfinale. Jannik Sinner, einer, der ja in den letzten Monaten besonders für Furore gesorgt hat, auch schon sicher im Viertelfinale nach einem Sieg über Mute, Tsitsipas und Alcaraz. Alcaraz habe ich ja eben schon erwähnt. Und jetzt stehen eben die Achtelfinals an. Zverev muss gegen Holger Rühne ran. Das gibt auf jeden Fall nochmal ein richtig knackiges Duell. Hoffentlich heute Abend, wenn alles glatt läuft. Djokovic muss gegen Cirundolo ran. Taylor Fritz gegen Kaspar Rüth, auch eine dynamische Partie zwischen 2 jungen Spielern. Und de Minaur gegen Medvedev. Die stehen also alle bestenfalls noch heute an. Da geht es jetzt also wirklich in die finale Phase. Und wir können uns eben auch schon auf ein Duell im Viertelfinale freuen, wie Tsitsipas gegen Alcaraz. Also das knallt doch schon.
Absolut. Donnerstag Halbfinale bei den Damen, Freitag Halbfinale bei den Herren und am Samstag dann das Damenfinale, am Sonntag das der Herren. Und natürlich, das machen wir immer gerne, noch die Doppel hinten drauf. Kevin Kravets und Tim Pütz sind noch mit drin im Doppel. Das heißt, die spielen heute auch ihre Drittrundenpartie. Das ist natürlich da die deutsche Hoffnung. Mies ist schon ausgeschieden. Wir hatten davor schon unglücklich 2 deutsche Doppel gegeneinander gesetzt. Denn Kravets-Pütz hatten Köpfer Hanschmann zugelost bekommen. Das war natürlich ein bisschen Pech. Laura Siegemund ist mit ihrer Partnerin Krejcikova auch noch mit dabei. Die spielt ebenso heute die dritte Runde. Und im Mix ist Tim Pütz auch noch unterwegs. Also da sind noch nicht alle Deutschen abgeschrieben. Von daher sind wir gespannt, was wir nächste Woche dann zu berichten haben. Und wir wünschen euch viel Spaß bei Eurosport in den kommenden Tagen.
Ja, ganz genau. Und damit war es das wahrscheinlich auch erstmal mit Tennis. Wie gesagt, die Spiele werden jetzt länger. Die werden auf jeden Fall knackiger. Und guckt da auf jeden Fall in den nächsten Tagen rein. Und jetzt gehen wir in den Handball, richtig?
Absolut. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Champions-League-Finale. Denn in Anführungszeichen, meine Bietigheimerinnen standen mal wieder im Champions-League-Finale, diesmal allerdings mit dem besseren Ende für den ungarischen Gegner. ETO Győr, würde ich mal sagen, heißt dieser Ort. Leider gab es eine Niederlage aus deutscher Sicht, 24-30, dennoch natürlich eine überragende Saison, wieder einmal richtig stark, sowohl in der Liga als auch im Europapokal, da darf man sich in Bietigheim wirklich stolz präsentieren, da ja mitunter der einzige Champions-League-Repräsentant im Frauenhandball zu sein. Also dicke Glückwünsche dahin, trotz verlorenem Champions-League-Finale. Europapokal ist aber auch ein richtiges Stichwort, wenn wir über die HBL sprechen. Gestern fand dort der letzte Spieltag statt. Magdeburg hat erwartungsgemäß die Schale bekommen, aber wir beide sind eigentlich von zwei anderen Teams begeistert.
Natürlich, weil wir wissen ja, dass Flensburg auch schon europäisch in diesem Jahr brilliert hat und dadurch, durch den Titel, den die schon einfahren konnten, können wir uns tatsächlich über 6 Plätze europäisch freuen in der diesjährigen HBL-Saison. Und das ist natürlich, das freut besonders natürlich den 6-Platzierten. Das ist diesmal nämlich der VfL Gummersbach, der nächstes Jahr auf jeden Fall auch im europäischen Wettbewerb dabei sein wird, aber eben auch die MT aus Melsungen, ne? Das hätte auch am Ende anders ausgehen können. Man holt aber am Ende einen wichtigen Punkt gegen THW Kiel, was auch nochmal in meinen Augen sinnbildlich für diese Saison ist, weil das war in den letzten Jahren nie so, dass man gegen diese Teams dann auch tatsächlich was Zählbares mitnehmen konnte. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Riesenschritt nach vorne, auch für den nordhessischen Handball, um es nochmal herauszuheben. Aber gut, die Geschichte natürlich am Ende, Magdeburg ist jetzt deutscher Meister. War ja schon, glaube ich, am Donnerstag die Partie gegen Wetzlar, wenn ich mich nicht irre. 37-34 gewinnt man da die letzte Partie und ist damit, genau, mal wieder sicher Meister.
Achso. Wetzlar war jetzt, es war alles am Sonntag. Aber am Donnerstag gab es auch schon später.
Ja, da war das. Ich glaube, am Donnerstag stand es schon fest, genau.
Ja, genau. Donnerstag können wir mal gerade gucken. Wetzlar unentschieden gegen Hannover. Melsungen deutlich in Göppingen gewonnen. Und Magdeburg hat die Rhein-Neckar-Löwen, das ist auch der Wahnsinn, wie schlecht die diese Saison drauf sind, amtierender Pokalsieger mit 13 Vorsprung geschlagen. 21-34. Und jetzt, ja, wie gesagt, unentschieden der MT gegen Kiel. Ging wirklich mit Spannung bis in die letzte Sekunde. Die Uhr war schon runtergelaufen, hätte Kiel noch mal eins machen können. Ja, also dann freuen wir uns doch auf European League Handball in der Rotenbachhalle. Mal gucken, ob wir es schaffen, dann nächste Saison irgendwie mal dabei zu sein. Wir freuen uns natürlich über Wetzlar, die jetzt irgendwie dann doch wieder dastehen, wo wir sie am Saisonbeginn irgendwie hin gewünscht haben, kann man sagen. Absteigen ist der Neuling Baling, geht wieder runter in Liga 2 und der BHC geht hoch. Beim HSV müssen wir noch gucken, wie sich das jetzt mit der finanziellen Situation da auftut und dann sieht es so aus, dass Potsdam und Bietigheim aus der zweiten Liga hochkommen in die erste nächstes Jahr.
Bietigheim also auch bei den Herren, interessant. Aber auf jeden Fall, du hast gesagt, der Bergische HC geht hoch. Nein, sie gehen natürlich runter. Aber du hast schon gesagt, es liegt am Ende an der Causa, wie es beim HSV losgeht. Ne? Also wenn die Lizenz nicht kommt, dann kann tatsächlich natürlich ein Team wie der Bergische HC noch darum hoffen, im nächsten Jahr trotz einer solchen Saison doch noch das 7. Jahr in Folge dann auch HBL spielen zu können.
Genau so ist es. Mal gucken. Da wird sich voraussichtlich diese Woche noch eine Entscheidung ergeben. Mal gucken. Wir sind gespannt, wie sich das entwickelt. Und dann haben wir natürlich auch noch emotionale Abschiede. Wir müssen jetzt nicht die komplette Karriere von Uwe Gensheimer und Hans Lindberg nochmal auftischen, weil das haben wir mitunter im letzten Herbst, als das jeweilig bekannt gegeben wurde, schon getan. Aber die haben jetzt eben ihre letzten Bundesligaspiele gehabt, dass natürlich emotionale Momente gerade bei den Rhein-Neckar-Löwen für Uwe Gensheimer die prägende Figur der deutschen Nationalmannschaft über so viele Jahre, der hat jetzt eben sein Karriereende in die Tat umgesetzt, nachdem er das ja letztes Jahr bereits angekündigt hat. Und das zum einen auf der emotionalen Ebene und auf der sportlichen Ebene. Die Handball-Saison ist noch nicht vorbei, denn am Wochenende ist das Champions League Final Four. Und da sind sowohl der THW Kiel als auch der deutsche Meister Magdeburg noch mit am Start. Am Samstag gibt es die Halbfinals Magdeburg gegen Aalborg und Barcelona gegen Kiel. Also am Sonntag könnten wir dann noch einen deutschen Europatitel feiern.
So ist es. Also eine durchaus erfolgreiche Saison aus deutscher Sicht im Handball. Das kann man, glaube ich, hier schon mal verzeichnen. Und soweit wäre es das, glaube ich, erstmal für diese Saison, zumindest mit der Bundesliga. Wenn da sich was tun sollte beim HSV, dann hört ihr das natürlich auch hier in der nächsten Woche.
Genau. Und dann würde ich sagen, sind wir durch mit dem ersten Take, gehen in eine kleine Unterbrechung und melden uns dann gleich wieder mit Basketball, Eishockey und Leichtathletik. Bis gleich.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im zweiten Take mit Basketball zuerst. Und da können wir auch sagen, das erste Mal seit Dirk Nowitzki sind die Dallas Mavericks wieder in den NBA Finals. Das Ganze ist jetzt 13 Jahre her und die Conference Finals haben folgendes Ergebnis mitgebracht. Minnesota Timberwolves gegen Dallas Mavericks 1-4 und der Gegner für die Mavs werden die Boston Celtics werden, die glatt die Indiana Pacers mit 4-0 in ihrer Serie geschlagen haben. Also können wir uns dort auf die NBA Finals freuen. Das erste Spiel findet am Freitag um 2.30 Uhr deutscher Zeit statt.
Ja, ganz genau. Irgendwie krass, dass die Dallas Mavericks tatsächlich erst das dritte Mal in ihrer Clubgeschichte das NBA-Finale erreicht haben. Gerade weil wir natürlich immer Dirk Nowitzki im Kopf haben, wenn wir Dallas hören. War ich verwundert, als ich da nur die drei gesehen habe. Aber auf jeden Fall wichtig. 4-1 haben sie ja die Western Conference für sich entschieden und haben natürlich auch mit so Einzelspielern wie Kyrie Irving oder Luka Doncic auch Spieler, die man natürlich aus internationalen Turnieren kennt.
Ja, und vor allem ja auch wieder einen Würzburger, denn neben Dirk Nowitzki damals ist ja jetzt Maxi Kleber, der Weltmeister im Dallas-Kader, ist jetzt wieder zurückgekommen, hat auch schon Punkte erzielt jetzt in den Halbfinals, spielt das erste Mal NBA-Finals, ebenso wie Luka Doncic. Und vielleicht so ein kleiner Blick auf die Historie, du hast es angesprochen mit Dirk Nowitzki, 2006 gegen die Miami Heat verloren, und 2011, da kann ich mich sogar noch so dunkel dran erinnern, damals an die Sport1-Nächte, 2011 dann eben der Sieg gegen die Miami Heat. Also wie gesagt, am Freitag 2.30 Uhr geht es dann los gegen die Celtics, die aber auch ja keine ganz schlechte Regular Season hinter sich gebracht haben. Genau, in der Basketball-Bundesliga laufen natürlich auch die Playoffs. Da steht auch quasi fest, wie das Finale aussieht, möchte man meinen. Eine Serie ist klar, die andere noch nicht so wirklich. Die Bayern klar 3-0 gegen Würzburg, die stehen also schon sicher im Finale, und Alba gegen Chemnitz tut sich noch etwas schwer. Chemnitz hat Spiel 3 gewonnen und sichert sich somit das 2-1. Also mal gucken, wie sich da jetzt am Ende das Finale ausspielt. Das nächste ist dann am Dienstag 18:30 Uhr. Da könnte schon mal eine Vorentscheidung fallen für Chemnitz, oder in Chemnitz könnte Alba ausgleichen, also da ist noch Spannung drin, beim zweiten Halbfinale der Bundesliga-Playoffs im Basketball.
Ja, absolut, also man kann da ja irgendwie nur den Chemnitz wünschen, dass es am Ende zum Finale kommt zwischen Chemnitz gegen München anstatt Alba gegen Bayern, weil das Duell, das kennen wir schon zuhauf oft genug, und ich glaube, das hätte echt ein bisschen seinen Reiz da, Chemnitz auch im Finale zu sehen. Das wäre auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Wir haben ja die gesamte Saison da schon ein bisschen begleitet, was dabei in Vechta und in Chemnitz passiert. Das ist schon stark, und auf jeden Fall bleiben wir da auch hier wie immer aktuell. Ich würde aber sagen, wenn du nichts mehr hast, können wir gerne...
Ja. Ich kann noch sagen, dass vor Olympia noch 5 Testländerspiele für die deutsche Basketballnationalmannschaft ansteht. Das ist ja vielleicht auch nochmal ganz interessant, weil ja zuletzt die Form nur so semi-gut war, möchte man sagen. Das ist aber noch ein bisschen hin, 6. bis 22. Juli. Da sind nochmal 5 Testländerspiele, und werden wir natürlich auch mit Argus-Augen drauf blicken, ob das dann ähnlich holprig wird wie bei den Eishockey-Kollegen oder ob die irgendwie vor Olympia etwas eleganter in Form kommen. Das wie gesagt noch ein paar Wochen hin, und dann würde ich sagen, nehmen wir die Brücke doch gleich mit und springen zum Eishockey, denn da stehen die Playoffs um den Stanley Cup auch schon fest, Benni.
Ganz genau, und auch hier müssen wir natürlich über die Erfolgsgeschichte eines Deutschen sprechen, denn es geht natürlich hier sogar um einen der Protagonisten, kann man ja sagen, um Leon Dreisaitl, der mit den Edmonton Oilers tatsächlich jetzt auch im Finale steht. Übrigens, er könnte jetzt als 6. Deutscher den Titel in der NHL holen. Eine tolle Geschichte. Und für die Oilers ist es das erste Finale seit 18 Jahren. Das Finale steht jetzt fest. Sie treffen im Finale dann auf die Florida Panthers, die jetzt schon im vergangenen Jahr übrigens im Finale gestanden haben. Vielleicht auch durch den Hauch an mehr Erfahrung vielleicht sogar der leichte Favorit sind. Aber wir alle haben ja die Saison der Oilers zumindest teils auch nebenher verfolgt und können sagen, die sind ja auch richtig gut in Form. Ein Dreisaitl ist in der Form seines Lebens, ist einer der, vielleicht sogar, auf jeden Fall einer der besten Spieler der Welt. Und wir sind da sehr gespannt, ob wir da den nächsten Deutschen sehen, der die NHL-Trophy oder den Stanley Cup in die Höhe streckt.
Und auch da wieder eine schöne Parallelität zu 2011, denn Dennis Seidenberg damals den NHL-Titel geholt und Dirk Nowitzki in der NBA. Das gleiche haben wir jetzt mit Maxi Kleber und Leon Dreisaitl. Also das ist doch ein ganz schönes Omen.
So ist es, ja. Auf jeden Fall, das zeigt ja auch irgendwie, wir sehen ja auch in der NFL immer mehr Deutsche, die da den Weg rübernehmen in die USA. Und auch durchaus Erfolge zu verzeichnen haben in einer Breite, die wir in den vergangenen Jahren noch nicht so gesehen haben. Also auch der US-Sport wird auf jeden Fall immer mehr zur Spielwiese für viele Deutsche.
Ja, absolut. Ja, Spielwiese für viele Deutsche. Das könnte man natürlich auch über den geneigten Sportplatz bei der Leichtathletik sagen. Ein kleines Update aus der Diamond League fällig.
Oh ja, bitte.
Es ist tatsächlich wieder einigermaßen, also ich habe diesmal jetzt nicht die Überleistung, mal keinen Weltrekord in dieser Woche, zumindest eine Weltjahresbestleistung über die 100 Meter von Oblique Seville aus den USA, aus Jamaika müsste der sein, das wurde in Kingston gelaufen, da lehne ich mich gerade weit aus dem Fenster, ohne Garantie, aber bei der Zeit könnt ihr euch sicher sein, 9,82 und vor allem vor Noah Lyles, der natürlich das erste Mal seit 2004 der USA mal wieder einen 100 Meter Olympiasieg schenken will, könnte bisher schwierig werden. Was gab es ansonsten in der Leichtathletik? 111 Athleten aus Deutschland werden bei den Europameisterschaften in Rom an den Start gehen, das Ganze geht ja auch schon diese Woche los, am 7. Juni geht's los, am Freitag 52 Athletinnen und 59 Athleten sind am Start. Konstanze Klosterhalfen hat bereits abgesagt, die ist bisher in nicht so guter Form. Mhm. Ja, natürlich das Team um Gina Lückenkämper, Julian Weber würden da hoffentlich gut was zustande bringen. Genau, also ich habe doch mich nicht geirrt, Seville kommt aus Jamaika und das Ganze lief in Kingston ab. Genau, und dann gab es natürlich auch noch viele weitere Meetings, unter anderem in Ostrava, da war Julian Weber am Start, müssen wir jetzt aber nicht detailliert auseinanderklamüsern. Stattdessen gebe ich euch kleine Updates von den beiden Diamond League Meetings, die wir hinter uns haben. Zum einen in Oslo, Robert Faken hat die Olympianorm geknackt und Carsten Warholm ist bei seinem Heim-Meeting über die 400 Meter Hürden dann doch geschlagen worden. Wir haben natürlich wieder unseren Kollegen aus Lettland, Mykolas Alekna, der mal wieder über 90 Meter geworfen hat. Also ich glaube, der Olympiasieg ist ihm gefühlt jetzt schon nicht mehr zu nehmen. Vita und Shanice Kraft so mittelmäßig im Diskuswurf bei den Frauen. Es gab einen neuen Europarekord über die 400 Meter bei den Herren. Matthew Hudson-Smith mit 44,07 Sekunden. Außerdem, was soll man sagen? Es war mit das schnellste 5000 Meter Rennen ever. Das war die zweitschnellste jemals gelaufene Zeit von Hagos Gebrehiwet aus Äthiopien. 12 Minuten 36,73. Weltrekord nur knapp um eine Sekunde verfehlt. Also was soll man sagen? Die Leichtathletik liefert Woche für Woche ab. Das war Oslo und in Stockholm ging es natürlich auch noch weiter mit der Diamond League. Weiterhin Selbstvertrauen getankt. Wieder einmal Robert Faken, auch Imke Onnen im Hochsprung unterwegs. Was kann man dann noch sagen? Weltjahresbestleistung in Stockholm über die 3000 Meter Hindernis und die 800 Meter. Mono Duplantis, wieder einmal unterwegs gewesen, 6,25 Meter wäre neuer Weltrekord gewesen, dreimal zumindest, aber auch knapp gescheitert, also da kein neuer Weltrekord, was soll man sagen, Carsten Warholm hat sich ein bisschen revanchiert, hat die 400 Meter Hürden dann in Stockholm gewonnen, 100 Meter der Frauen 11,15 Sekunden, das sind natürlich Marken, die man vielleicht noch ein bisschen nach oben drehen kann, also ich bin gespannt, wie man merkt, was Rom so bringt, die Europameisterschaft und vor allem, was die Top-Athleten dann mit den bereits hinter uns gebrachten Top-Leistungen in Paris auf die violette Bahn zaubern können.
Ja, so ist es. Hast du gerade spontan auf dem Schirm, wann die EM in Rom beginnt? 7. Juni,
am
kann
Freitag.
Das sein?
Ah ja.
Ja, das ist schon diese
Freitag.
Woche. Geil.
Genau, habe ich eben schon gesagt. Genau.
Sorry.
Ja.
Ja.
ARD und ZDF berichten umfassend, da seid ihr also komplett versorgt.
Das ist sehr gut. Ja, dann
im Gegensatz zu anderen Sportarten, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, wahrscheinlich. Fürchte ich.
Das kann gut sein, ja. Aber aber ich glaube, das wäre es ja erstmal jetzt im nächsten Take. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das erste große Event in der Leichtathletik in diesem Jahr, was in dieser Woche dann damit schon ansteht. Das ist wieder sowas, was plötzlich angeflogen kommt und dann steht es vor der Tür und man hat es gar nicht auf dem Schirm.
Ja, ne? Richtig. Man merkt man erst, wenn man Freitagabend aus Versehen den Fernseher anschaltet.
Huch, richtig.
Ja, ich komme nicht mehr los, sorry. Ich bin jetzt erst mal 5 Tage versackt.
Richtig. Erstmal einfach vorm Fernseher sitzen bleiben, aber das kennen wir ja schon, das altbekannte Spiel. Und dann geht's im nächsten Take unter anderem natürlich mit Dart Snooker weiter. Wir haben noch ein bisschen was zumindest aus dem Motorsport und dann geht's ja auch schon fast auf den Fußball zu, weil, ja, es wird weniger im Fußball erstmal, aber dann wird's ja auch bald wieder mehr durch die EM, aber die letzten europäischen Finals wurden auch da gespielt. Also bis gleich.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im vorletzten Take. Jetzt mit Darts, Snooker, Radsport, Motorsport, Schwimmen und nachher natürlich auch noch dem Fußball. Vorher schicke ich Benny einmal kurz in den Madison Square Garden, vielleicht die bekannteste Veranstaltungshalle der Welt, ab nach New York. Wie liefen denn die US Darts Masters ab? Hieß der Turniername jetzt so? Ist richtig, ne?
Ja, ist richtig. Ist so
Wahnsinn.
Korrekt.
Yes.
Genau, im Hulu Theater im Madison Square Garden hat das stattgefunden. Ist ja auch schon seit ein paar Jahren dort und auch, ich glaube, gut besucht vor gut 2000 Zuschauern. Der Dartsport erlebte auch durchaus einen kleinen Boom und dann kann man ja langfristig, darüber nachdenken.
Die große Halle.
Genau, erstens das und zweitens kann man darüber nachdenken, was das für irgendwann noch vielleicht für einen Hype auslösen kann in den USA, weil ich meine, die Möglichkeit von der Zuschauerschaft ist natürlich riesig. Am Ende, ja, es war schwer, das Ganze zu verfolgen, weil das Finale am Ende in der Nacht auf Sonntag um 4 Uhr nachts stattfand und Rob Frost.
Verstehe ich jetzt nicht.
Ja, da haben wir schon ganz anderes durchgemacht, das stimmt. Aber Rob Cross gewinnt auf jeden Fall die US Darts Masters im Finale gegen einen Gervin Price, der leider wieder nicht sein Turnier dann auch bis zum Ende durchspielen konnte. Dennoch für Cross natürlich eine tolle Geschichte, der ja auch gerade wirklich sehr gut in Form ist. Die Überraschung war in Runde 1 unter den US-Qualifikanten am Ende Jeff Smith, der Michael Smith mit 6-1 schlug. Das war auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Für Jeff Smith ging es dann aber gegen Luke Littler 2-6 im Viertelfinale nicht mehr weiter. Genau, sonst Alex Bellman hat fast Peter Wright rausgeworfen mit 5-6, aber dafür gab es auch zwei Whitewashs. David Cameron hat 6-0 gegen Humphreys verloren und Campbell verliert 6-0 gegen Littler. Dieser Matt Campbell, der Kanadier, hat dann wiederum aber die North American Championship gewonnen, die immer im Rahmen des US Darts Masters ausgetragen wird, wo dann die Top 8, glaube ich, aus Nordamerika aufeinandertreffen und um einen WM-Startplatz spielen. Campbell ist aber seit 3 Jahren Tourcard-Holder. Das heißt, er darf sich über diesen Weg nicht zur WM für die WM qualifizieren. Bedeutet, der Startplatz wird dann irgendwie anders über die Tour wahrscheinlich vergeben und nicht an einen Nordamerikaner in diesem Fall. Das ist natürlich sehr bitter. Genau, aber so viel erstmal dazu. So viel mehr war in dieser Woche nämlich tatsächlich nicht. Dafür natürlich noch die Meldung, dass die Snooker Q-School jetzt auch zu Ende ist. Das heißt, der Weg, wie man sich als Profi beweisen kann für die Snooker-Tour. Ein Deutscher hat sich am Ende nicht qualifiziert. Der Österreicher Florian Nüssle, ein junger, talentierter Spieler, der knapp, ich glaube, im Halbfinale 3-4 ausgeschieden ist. Und Umut Dikme, der Deutsche, der ebenfalls gut gespielt hat, aber es hat am Ende nicht gereicht. Es ist eben immer wieder, naja, eine Lotterie, um durch dieses 128-Mann-Feld zu kommen. Und genau, da geht es jetzt langsam Ende Juni, glaube ich, wieder mit der Tour Championship los. Aber auch da ist noch ein wenig hin.
Ja, Tour de France, Stichwort. Auch wieder so ein Ding, was einfach so kommt und dann ist
es
da, oder?
Ja, ja. Stimmt. Ja, wann ist das soweit? Nächste Woche?
Ja, noch nicht ganz. Im Juli ist es soweit.
Ach, okay.
Kann ich gleich nochmal durchgeben. 29.06. bis 21.07. ist die Tour de France. Davor ist noch die Tour de Suisse, aber das wichtigste Vorbereitungsrennen auf französischen Booten ist das Critérium du Dauphiné. Hatte ich ja in den letzten Jahren auch schon immer erwähnt. Wir beginnen aber mit anderen, wichtigeren News vorerst. Denn Emanuel Buchmann verlässt Bora Hansgrohe. Natürlich ein Rennstall mit vielen Neuigkeiten rund um das Team mit Red Bull-Investoren-Einstieg. Podcast-Empfehlung hier nochmal an den ARD-Tourfunk. Da wurde das ganz gut aufgedröselt mit Ralf Denk, dem Teamchef. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Und nun, ja, Ralf Denk hat gesagt, er hat sowieso keine Lust mehr auf uns oder für uns zu fahren. Das hat er mir persönlich gesagt, aber im Team kommuniziert. Emanuel Buchmann wird also nach Jahresende wo er jetzt unter anderem nicht für den Giro nominiert worden ist, das Team verlassen. Ich kann meine Enttäuschung und Frustration nicht beschreiben. Das ganze Jahr war mit Blick auf den Giro geplant. Bora hat mir sogar die Position des Co-Anführers versprochen. Am Ende ist er gar nicht gefahren. Ralf Denk sagt, es war ein Auffassungsfehler seinerseits. Wir haben adressiert, wer unsere Leader sind und dass er als Helfer fährt. Klingt nach keiner angenehmen Trennung. Ich bin gespannt und hoffe, dass es für Emanuel Buchmann jetzt noch nicht komplett zu Ende ist. Er fährt seit 2015 für das Team, vor allem Platz 4 bei der Tour. 2019 bleibt natürlich uns allen in Erinnerung. Aber das wäre natürlich wirklich bitter, wenn das jetzt so ein Weg wäre, seine Karriere zu beenden. Das fände ich schon wirklich ganz absurd und blöd.
Absolut. Ja, auch sehr ärgerlich für ihn, definitiv. Aber eigentlich war er doch jetzt auch in der Vergangenheit gar nicht so schlecht in Form, oder?
Ja, also 2019 war schon immer so ein bisschen Peak.
Auf jeden Fall.
Ja. Die letzten Jahre verliefen so ein bisschen wechselhaft, ich bin einfach ein bisschen ja, also es kommt jetzt ehrlicherweise nicht überraschend, das hat sich schon angedeutet, aber ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht und ja, glaube auch nicht, dass man ihn dieses Jahr großartig sieht. Mal gucken, inwieweit das bei der Tour funktioniert, da bin ich jetzt ehrlicherweise auch nicht tief genug drin, werden wir uns aber natürlich angucken, wie Emmanuel Buchmann rund um die Tour de France oder oder die Vuelta sich nochmal zeigen wird. Schauen wir dann drauf, wir sind gespannt, das ist natürlich so ja, die prägendste News vom ja, mitunter besten deutschen Klassementfahrer, den wir haben. Genau, dann gab es eine Dopingsperre gegen Miguel Angel Lopez. Das Ganze ist schon vor 2 Jahren suspendiert worden. Bei Astana ist er gefahren, 6. der Tour 2020 ist er geworden und die Sperre läuft jetzt über 4 Jahre. Es geht um Menotropin, Sperre 2023 bis 2027, also 1 Jahr rückwirkend, da eine Sperre für den Kolumbianer. Und dann kommen wir mal zur Dauphiné, denn es ist ja interessant, mit diesem Massensturz im April, wer jetzt überhaupt noch fähig ist, nach dem Baskenland-Rundfahrtsdrama dort mit den Top-Favoriten jetzt überhaupt bei der Tour dabei zu sein. Einer wird auf jeden Fall dabei sein und der hat ja den Giro mit fast 10 Minuten Vorsprung gewonnen, das ist Tadej Pogacar, der wird sich kein Rennen mehr antun vor dem Tourstart, fleißig am Trainieren, ebenso wie Jonas Vingegaard, der ist allerdings schwer gestürzt ja damals und er bereitet sich vor. Die Dauphiné kommt noch zu früh. Die Tour ist natürlich seine große Hoffnung. Für Olympia, wo hat er inzwischen abgesagt, da wird er nicht dabei sein für das dänische Team. Zwei andere, die auch in den Sturz verwickelt sind, sind jetzt bei der Dauphiné wieder neu mit dabei oder jetzt gerade wieder am Starten auf der Tour. Primoz Roglic, der ehemalige Skispringer, und Remco Evenepoel, beide na, so halbwegs gut in Form, vielleicht Roglic ein Tick besser als Evenepoel, das wird schwierig. Die erste Etappe liegt hinter uns, ja. Mal gucken, ob die beiden sich da irgendwie auftun können. Mats Pedersen hat das Ganze gewonnen. Am Wochenende geht es in die Alpen, Bergetappen rund um Albertville. Am Mittwoch ein Einzelzeitfahren. Also ich bin sehr, sehr gespannt, ob die beiden Jungs da nochmal in Form kommen oder ob wir bei der Tour auch einfach Pogacar-Festspiele sehen werden.
Ja, viel scheint aktuell noch darauf hinzudeuten. Natürlich sind wir da gespannt, ob es jetzt klug ist, von ihm bis dahin erstmal komplett zum Beispiel ruhig zu bleiben. Oder ob er.
Ja, da müssen die anderen erstmal rankommen, ne?
Ja. Also, absolut. Sind
alle von dem Sturz betroffen gewesen.
Wahnsinn, ja. Auf jeden Fall. Aber du hast ja eben schon gesagt, immerhin ist es ja bis dahin ein wenig noch hin, da kann noch viel passieren. Ja, an diesem Wochenende fand, wenn wir jetzt zum Motorsport kommen, keine Formel 1 statt. Dafür ging es an den Nürburgring, richtig?
Ja, 24-Stunden-Rennen, was gefühlt keine 10 Stunden angedauert hat.
Und was, gefühlt trotzdem, worüber gefühlt trotzdem niemand berichtet hat.
Ja, gut. Also kommt drauf an, in welchen Bubbles man sich bewegt. Aber wenn man jetzt bei Kicker und Sportschau zum Beispiel die Artikel durchwühlt, wie wir das ja gerne tun, dann liest man original gar nichts darüber. So ist es. Das ist absolut korrekt. Ja, Nitro war da vor Ort, wilde vor Ort Streams natürlich rund um die ganze Nordschleife. Die Leute muss man da irgendwie informiert bekommen. Kollege Luca Storms, Grüße an den GT-Talk, war dabei. Der hat natürlich hier Daily-Updates und hast du nicht gesehen, alles gemacht. Also die 52. Auflage des 24-Stunden-Renns am Nürburgring am Ende mit einem Sieg für Scherer Sport PHX. Das Ganze ja, war für 14 Stunden unterbrochen. Es gab nochmal den Versuch, das Ganze am Sonntagmittag zu starten. Man fährt ja immer von Samstag 16 Uhr bis Sonntag 16 Uhr. Ja, auf der ja, bekanntesten, wichtigsten und ja, mitunter auch gefährlichsten Rennstrecke der Welt. Das ist natürlich immer was ganz Besonderes, die Nürburgring-Nordschleife. 240.000 Zuschauer waren vor Ort. Das ist ein bisschen weniger als zum Vergleich am vorangegangenen Wochenende beim Indy 500 dabei war. Die sitzen dann allerdings an einem 4-Kilometer-Oval. Die 240.000 verteilen sich auf 25 Kilometer irgendwo random durch den Wald. Also, Glückwunsch an Frank Stippler, Christopher Mies, Ricardo Feller und Dennis Marschall. Die haben sich zu viert dieses Siegerauto geteilt und dann, ja, denke ich mal, gucken wir weiter und hoffen natürlich nächstes Jahr wieder auf so ein richtiges 24-Stunden-Rennen mit ein bisschen mehr Renn-Action. Wir haben es ja in den letzten Jahren gesehen, also dann kommt da mal so ein Hagelschauer durch die Eifel gebrochen, dann ist da mal 3 Stunden komplett Chaos, aber jetzt so lange Unterbrechung mit Nebel, den man natürlich da auch kennt, das ist jetzt schon ein bisschen bitter. Das ist nicht so ganz das, was man sich darunter vorgestellt hat. Ja, genau, also Termine, wenn wir über die Formel 1 sprechen, geht es dann an diesem Wochenende in Kanada weiter, also nach dem ja umstrittenen Monaco-Rennen, dann eine Strecke, die eigentlich allen immer gut gefällt im Formel 1-Zirkus, der Circuit Gilles Villeneuve auf der Île-de-France in Montreal. Da geht es also nach Kanada, müsste dann Primetime-Rennen sein, glaube ich.
Ja, so ist es. Und bevor wir jetzt zum Fußball gehen, wir haben noch zumindest uns Schwimmen aufgeschrieben, weil da sind wir wieder beim Thema. ja, die Aufmerksamkeit liegt da nicht sonderlich drauf. Gut, wir haben auch schon die Weltmeisterschaft hinter uns gebracht im wunderbaren Doha, die ja im Februar stattgefunden hat. Die Europameisterschaft findet aber jetzt vom 10. bis zum 23. Juni auch noch statt. Also auch da geht es jetzt vor Olympia doch noch mal auf ein kleineres, aber dennoch auch ein durchaus wichtiges Highlight zu, nämlich in Belgrad diesmal in Serbien.
Genau, das ist ja wie in der Leichtathletik auch, nur dass wir da jetzt keine Weltmeisterschaft haben. Genau, also Europameisterschaft noch vor Olympia. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir im Fernsehen was davon sehen werden. Mhm. Es geht los am 10. mit den Freiwasser-Events. Die Beckenschwimmer sind dann vom 17. bis 23. unterwegs. Ja, wir sind gespannt und da natürlich auch schon fleißig mit Nominierungen der Deutsche Schwimmverband unterwegs gewesen. Der DOSB wird jetzt auch in diesen Tagen das Paris-Team so ein bisschen festzurren über Schwimmen hinaus. Das interessiert uns dann natürlich auch, werden wir dann auch besprechen. Und dann, ja, darf man nicht vergessen, dass auch im Schwimmen noch Europameisterschaften ansteht, dass der DSV 24 aktive Schwimmerinnen und Schwimmer für Paris vorgeschlagen hat, hatten wir bereits erwähnt. Aber wie gesagt, die endgültigen Nominierungen erfolgen in Kürze.
Jawohl. Und so viel also erstmal aus dem Schwimmen und aus dem Rest der Sportwelt. Jetzt fehlt nur noch Fußball. Das machen wir im nächsten Take, im letzten Take. Wie immer, wie gesagt, wir müssen über Real Madrid reden, über Toni Kroos. Wir müssen über ja, eine Enttäuschung aus Sicht des BVB reden. Auch die Conference League muss zumindest Erwähnung finden. Und die ein oder andere Personalie steht ja jetzt doch noch an, die ja jetzt in den letzten Stunden und Tagen noch angekommen sind. Also, bis gleich.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder unter anderem mit zwei europäischen Finals, der EM-Quali der Frauen, EM-Vorfreude bei den Herren, unter anderem mit Testspielen, heute Abend geht es schon los, den letzten Drittliga-Aufsteigern der DFB-Pokale-Auslosung, aber wir haben Glück an diesem Montagmorgen, sonst ist es immer so, wie der MML-Fluch auch, die Nachrichten kommen bevor unsere, oder kurz nachdem unsere Folge online geht, heute haben sich die Trainerentscheidungen nicht ganz so viel Zeit gelassen. Es gibt Neuigkeiten vom VfL Bochum und vom 1. FC Nürnberg. Benni, bitte.
Genau, bei Bochum heißt der neue Trainer Peter Zeidler, Anfang 60, deutscher Trainer, der aber vor allem ja im Ausland bisher agierte. Das heißt, er war unter anderem in Frankreich in der zweiten Liga Trainer bei Sochaux. Er war bis zuletzt noch bei St. Gallen von 2018 bis 2024 tatsächlich. Das ist auch die längste Zeit, wo er war. Sonst in Tours, in Liefering, kurzes Gastspiel in Red Bull Salzburg als Trainer gemacht und von 2008 bis 2011 war er Co-Trainer bei Hoffenheim in den ersten Jahren der ersten Liga bei Hoffenheim.
Ralf Rangnick, ja.
Genau, unter Ralf Rangnick in der Anfangszeit auf jeden Fall noch. Also, ja, ein Trainer, der, glaube ich, sehr schwer einzuschätzen ist, ob er für die Bundesliga aktuell tatsächlich der richtige Mann ist, aber auf jeden Fall durchaus ein Mann, der in den letzten Jahren für Konstanz stand bei St. Gallen. Wie gesagt, 6 Jahre lang, das musst du erstmal Trainer bei einem Verein sein, ob in der Schweiz oder woanders. Genau, das ist erstmal die erste Meldung. Das heißt, da werden wir dann natürlich noch gucken, was bei Bochum in der nächsten Zeit so passiert. Bei Nürnberg gibt es aber tatsächlich seit heute Morgen auch eine Entlassung zumindest, denn der neue Sportvorstand, Chatty Alexiou, der ja vorher beim DFB als sportlicher Leiter, glaube ich.
Verantwortlicher. Genau. Ja, genau. Also der und rund um die Frauen-WM haben wir ihn, glaube genau. ich, richtig viel wahrgenommen.
Stimmt,
ja.
Stimmt, ganz genau. Aber der wird direkt jetzt nach Antritt tätig und entlässt mal eben den Trainer Christian Viel. Mit dem werden sie also nicht in die neue Saison gehen. Wer der Nachfolger wird, das steht natürlich noch in den Sternen, weil die Meldung kam vor einer Viertelstunde erst rein. Wir nehmen hier gerade um 11 Uhr auf. Aber ja, ich glaube, nach dieser schockierenden Saison, kann man ja fast schon sagen, also eine weitere sehr schlechte Saison von Nürnberg, ja, ist das, glaube ich, auch weitgehend sehr verständlich.
Ja, auf jeden Fall. Ja, gucken wir da mal, wenn die Saison sich wieder nähert, wie sich das entwickelt. Vorher liegt unser Fokus im Fußball auf anderen Gegebenheiten. So, und ich würde sagen, dann sprechen wir ganz kurz über das Europa Conference League Finale. Habe ich so ein bisschen verfolgt, das war unfassbar zäh. Es ging in die Verlängerung, Gott sei Dank kein Elfmeterschießen. Am Ende ist es der erste Europapokaltitel für eine griechische Mannschaft. Und das darf man trotz allem Gelächter über diesen Pokal nicht außen vor lassen, was da in Athen auf den Straßen los war. Piräus hat ja quasi Heimfinale im ja, Rivalenstadion gemacht. Ich glaube, 14 Kilometer zum eigenen Heimstadion war das Finalstadion der Conference League. 1:0 nach Verlängerung gegen die Florentina gewonnen. Das sind tolle Bilder, die man da aus Griechenland gesehen hat.
Ja, auf jeden Fall eine tolle Geschichte und ja auch irgendwie ein Finale, was für die guten Seiten der Conference League steht. Wenn man sich die ersten Runden anguckt, in welchen Dorfstadien da teilweise gespielt wird, da ist auf jeden Fall...
Fährt so eine Dampflok vor der Tribüne.
Genau, richtig. Dann ist so ein geiles Stadion wie in Piräus oder gegen einen solchen Traditionsverein wie Florenz dann natürlich auch ein ehrenwürdiges Finale immerhin. Du hast schon gesagt, spielerisch war das nicht so stabil, aber ja, wir sehen Olympiakos auf jeden Fall nächstes Jahr eine Ebene höher, wenn man von den europäischen Wettbewerben ausgeht. Und ja, so weit reicht das, glaube ich, zur Conference League. Ich habe es nämlich persönlich jetzt auch ehrlicherweise nicht gesehen.
Ich meine, ja, im Sinne des Wettbewerbs ist natürlich auch schön, dass die griechische Mannschaft gewinnt, weil Italien ist dann schon der größere Verband, absolut. Also das darf man auf jeden Fall sagen. Kleiner Funfact am Rande, Florenz hat übrigens gestern noch ein Nachholspiel in der Serie A gespielt gegen den Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo. Aha, ja. Florenz hat das 2:3 gewonnen, Florenz bleibt damit Achter, spielt also auf jeden Fall europäisch, aber das ist ja klar, Conference League und Atalanta ist ja so oder so in der Champions League dabei, genau. Ja, das nur am Rande und dann würde ich sagen, springen wir nach Wembley zum Champions-League-Finale, das wir alle so vor der Saison nicht erwartet hätten. Borussia Dortmund gegen Real Madrid, am Ende ein 0:2. Der BVB mindestens mal in Hälfte Nummer 1 das bessere Team. Am Ende musste es so kommen, sagt man wahrscheinlich, wenn man über die Finaltradition von Real Madrid sprechen möchte. Aber ein sehr, sehr guter Auftritt des BVB. Am Ende unter anderem mit dem ein oder anderen individuellen Fehler. Es war kurzum bitter.
Absolut. Also wenn man so davon ausgehen will, kann man sagen, Dortmund hat die ersten 70 Minuten, glaube ich, das Spiel eigentlich sogar in der Hand gehabt. Adeyemi hat sich wirklich die Seele aus dem Leib gelaufen, hat auch die ein oder andere sehr hochkarätige Chance. Auch ein Füllkrug hat einiges liegen lassen. Und am Ende ist es dann ja dieser Doppelschlag von Real Madrid gegen Ende in der 74. durch Cavaral und in der 83. durch Vinicius Junior, der dann die Partie dann am Ende doch in die Richtung von Real gebracht hat, was man sagen kann. Natürlich, die Partie stand im Zeichen der beiden Legenden, die Abschied nehmen, Reus und Kroos. Kroos jetzt mit dem 6. Titel natürlich einer der Rekordhalter in der Champions League. Das ist Wahnsinn und nicht von dieser Welt. Aber ja, einem Marco Reus hätte man das, selbst ich als Schalker hätte ihm das durchaus zum Abschied gegönnt. Thema Vinicius Junior, ich glaube, da müssen wir nicht nochmal viel drauf eingehen, bis auf, ja, dass er sich erneut nicht sonderlich sympathisch gemacht hat vor der Fußballwelt, oder?
Ich weiß ja am Ende des Tages gar nicht, wie du jetzt, also was dich veranlasst, diesen Satz auszusprechen, aber ich kann dir nur zustimmen.
Ja, ich habe wieder so viel auch darüber gelesen.
Also provozieren immer.
Ja, genau. Ja, oder dann auch nochmal den Ball wegrollen an der Ecke oder sonst was, wo man sich dann auch denkt, guck mal, ihr führt gerade jetzt, seid zumindest gegen Ende des Spiels noch fair. Aber das ist ja auch nicht das erste Mal in der Partie. Dennoch, ich glaube, wie gesagt, wir müssen noch mal herausheben, Toni Kroos, 6 Titel, der 6. Titel zum Abschied einer glorreichen Karriere. Und am Ende wahrscheinlich kann man auch noch mal sagen, der Begriff des Querpass-Toni ist absolut, läuft absolut ins Leere. Ich glaube, ich habe letztens auch noch mal gesehen, seine Passquote über alle Jahre, das ist unfassbar, wie viele Bälle da auch ankamen.
Ja, ich habe es auch irgendwo gehört. Das ist eine sehr, sehr beeindruckende Bilanz. Ja, ich würde gerne den Namen Mats Hummels auf jeden Fall noch in den Ring werfen. Hat auch viele spektakuläre Situationen gehabt, in denen er einschreiten musste. Und der hatte auch nach dem Spiel im Interview gesagt, ich habe ehrlicherweise gar keine Ahnung, ob das jetzt mein letztes Spiel war oder nicht. Bei der EM ist er ja zu seinem Bedauern nicht dabei. Mhm. Das ist natürlich auch nochmal eine spannende Frage, wie der sich jetzt entscheidet, weil vielleicht war es dann eben nicht nur das letzte Vereinsspiel für Reus und Kroos, sondern auch noch für Mats Hummels. Und das in einem Spiel, und das ist ein Champions-League-Finale aus Sicht des deutschen Fußballs generell, ist dann schon echt was ganz Besonderes.
Ja, auf jeden Fall. Also die Geschichten, die hören gar nicht auf rund um dieses Finale. Bei Hummels habe ich irgendwie noch so den Gedanken, ich glaube nicht, dass der aufhört. Der ist wirklich gerade auch noch mal richtig gut drauf im Spätherbst seiner Karriere. Ja. Vielleicht nutzt er auch echt noch mal ein Jahr, um in eine Region zu wechseln, wo er gerne mal noch mal ein Gastspiel hätte. Also der Mann wäre, also in meinen Augen, der geht auf keinen Fall nach Katar oder sonst was. Aber der wird auf jeden Fall auch seine Region finden, wo der vielleicht nochmal ein bisschen Spaß haben kann gegen Ende.
Ja, wir werden es auf jeden Fall beobachten. Wie machen wir weiter? Wir haben dann vielleicht die Nationalmannschaft als nächstes auf der Agenda. Es stehen 2 Testspiele an, nur vor der Europameisterschaft heute Abend und dann am Freitag gibt es nochmal Länderspiele. Wie ist im Moment dein Befinden rund um die Fußballnationalmannschaft? Man bekommt viel mit, ja, rund um die Trainingslager, zunächst da in Thüringen, in Blankenhain, jetzt in Herzogenaurach, heute gegen die Ukraine, Freitag gegen Griechenland. Wie ist dein Bauchgefühl, dein bekanntes, berühmtes und sagenumwobenes?
Ja, man merkt, dass wenn nachdem jetzt das Champions-League-Finale um ist, ich habe jetzt auch Bock, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, mehr mit der Europameisterschaft und den Umständen zu beschäftigen. Ich freue mich schon auf das, ich weiß noch nicht, welches Sonderheft ich mir am Ende kaufe, aber ich freue mich auf jeden Fall, mich da auch breit wieder zu informieren und mich in die Kader reinzulesen. Freue mich da auch auf unsere Vorschaufolge. Da haben wir auch vielleicht einiges in der Pipeline. Wir sind im Plan. Und ja, ich glaube, das macht's einfach. Die Umstände gemeinsam fachsimpeln, wie die Spiele ausgehen. Das sind einfach die großen Highlights, die dann nochmal richtig Bock auf das Turnier machen. Und vielleicht ist es ja dann auch heute Abend so das erste Testspiel der letzten Serie, das jetzt auch vielleicht nochmal ein bisschen mehr Bock macht, wenn man auf jeden Fall eine gute Leistung sieht heute Abend.
Ja, Tipps?
Du meinst jetzt Testspiele?
Kann man nicht sagen, oder? Ja, für die Testspiele.
Bewahre, keine Ahnung. Also, ich glaube, der Fokus ist.
Werden 2 Siege.
Ja, gehe ich auch von aus. Der Fokus in der Ukraine, ich habe dann ein Interview von dem Trainer irgendwo gelesen. Der ist natürlich trotzdem gerade nur bedingt beim Fußball. Deswegen kann man jetzt, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass das ein Spiel komplett auf Augenhöhe wird. Ich weiß es nicht. Aber ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das da heute Abend aussieht. Und zumindest ein paar Einzelleistungen kann man danach vielleicht schon mal unters Auge nehmen und sagen, der und der Spieler, der macht auf jeden Fall gerade schon Spaß.
Genau, im Punkt der Europameisterschaft kann ich euch nochmal von besagtem Serie A Nachholspiel berichten, denn Scalvini von Atalanta Bergamo hat sich verletzt in diesem besagten Spiel und zwar ein Kreuzbandriss. Das ist natürlich genau das, was man bei diesem Nachholspiel natürlich kritisiert hat. Also Italien mit Abwehrabsage Nummer 2, nachdem Acerbi mit einer Schambeinentzündung abgesagt hat, ist nun also auch Scalvini, der Youngster, nicht mehr mit dabei. Hoffen wir natürlich auch aus deutscher Sicht, dass bei den Testspielen da jetzt nichts mehr passiert. Es wird natürlich wahrscheinlich auch wieder groß rotiert, dass da jetzt nicht die Mega-Belastungen auf die Spiele drauf zukommen. Und dann sind es noch 11 Tage und 11 Stunden oder 10 Stunden quasi für uns jetzt gerade bis zum Auftakt der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Schottland in München, das Eröffnungsspiel der EM 2024. So, ja. Dann springen wir zu den Frauen. Die spielen EM-Quali, Liga A, Gruppe 4. Es sieht ganz gut aus. Man ist auf Platz 1, 9 Punkte aus 3 Spielen. Am Dienstag geht es gegen Polen und dann stehen noch Spiele gegen Island und gegen Österreich im Juli auf dem Programm. Also man kann die Quali sicher machen. Martina Hegering fällt wohl verletzungsbedingt aus. Auch das natürlich nicht zu vernachlässigen. Am morgigen Dienstag um 18 Uhr.
Ja, so ist es. Ich meine, gegen Polen hat ja Deutschland das Hinspiel jetzt auch letzte Woche oder vor ein paar Tagen erst gespielt, wo man dann, glaube ich, früh 1-0 zurücklag und dann die Partie aber doch am Ende 4-1 für sich entschied. Also ich glaube, die Form spricht gerade für sich. Das sollte kein Thema sein gegen diese Teams aktuell. Die Tendenz spricht auf jeden Fall auch für das deutsche Team.
Genau, dann würde ich sagen, springen wir ganz kurz in Liga 3, denn da ist der letzte Aufsteiger in besagtem Relegationsduell zwischen Hannover 96-2 und den Würzburger Kickers ausgespielt worden. Die Würzburger Kickers ja vor einigen Jahren sogar noch in Liga 2 unterwegs gewesen in der Corona-Pandemie. Nun schaffen sie nicht den Aufstieg in Liga 3, stattdessen ist es ein historisches Ereignis, denn erstmalig in der Geschichte der dritten Liga spielt die Zweitvertretung eines Zweitligisten in Liga 3. Also die Regel, die irgendwie viele Fußballfans im Kopf haben mit, es muss immer eine Liga frei sein zwischen den beiden Mannschaften, ist nicht so. Es darf die Zweitvertretung einer Lizenzmannschaft heißt DFL, Liga 1, Liga 2, auch in Liga 3 spielen. Und genau das wird nächste Saison passieren. Hannover 96-2 setzt sich im Elfmeterschießen durch vor ungefähr 20.000 Zuschauern in deinem geliebten Hannoveraner Stadion. Und spielt nächstes Jahr dritte Liga. Arminia freut sich auf nicht nur Pokalauslosung gegen Hannover 96-1, sondern auch auf Drittligapartien gegen Hannover 96-2.
Ja, mich machen ja die Zweitvertretungen immer ein bisschen sauer. ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber in der Hessenliga wird ja in der kommenden Saison zum Beispiel auch Darmstadt 98 die Zweitvertretung eingesetzt. Das heißt, sie müssen nicht ganz unten anfangen, sondern dürfen als Zweitvertretung direkt auf Hessenliga-Ebene beginnen. Da gab es auch große Diskussionen. Und in der dritten Liga muss man ja wirklich sagen, es werden immer mehr Zweitvertretungen. Ne? Weißt du, in den letzten Jahren natürlich ging dann immer mal wieder auch ein Team runter. Aber von Freiburg bis Dortmund bis Bayern haben wir da in den letzten Jahren alles an Zweitvertretungen fast gesehen.
Ja, die Bayern haben ja sogar mal die Liga gewonnen.
Genau, die sind dann nicht hochgegangen in die zweite Liga. Und ja, das, ich weiß nicht, ich hätte dann lieber die Würzburger Kickers gesehen. Du hast schon richtig gesagt, die haben auch mal gar nicht so weit entfernt zeitlich doch hochkarätigen Fußball auch dort gespielt und sind halt ein Traditionsverein. Aber ja, ich glaube, das wird in den nächsten Jahren eher mehr in diese Richtung gehen vielleicht auch.
Genau, nächste Saison steigt der Meister der Regionalliga Bayern auch wieder direkt auf. Das ist ja der nächste Skandal, dass die Regionalligameister mit dieser sägliche Relegation spielen müssen und das dann jährlicherweise auch immer wechselt. Da haben die Würzburger die nächste Gelegenheit und eine Sache hat mich natürlich auch noch amüsiert. 25.000 Zuschauer in der Heinz von Heiden Arena. Natürlich nach erfolgtem Drittliga-Aufstieg mit Platzsturm. Das darf natürlich auch nicht fehlen.
Natürlich nicht.
Es wird normal, oder?
Ja,
Platzsturm, immer.
Genau, genau. Vielleicht auch irgendwann mal beim ersten Saisonsieg nach 10 Spielen. Einfach mal Platzsturm machen.
Ja, Wahnsinn. Ja, gut. Wenn ich so auf die Zeit gucke, Benni, haben wir tatsächlich die Zeit, mal auf nicht nur unseres Fußball-Specials hinzuweisen, die natürlich noch kommen in den nächsten Tagen. Da wird fleißig aufgenommen, da könnt ihr euch freuen. Sondern wir nehmen uns jetzt einfach mal die Zeit, gucken wir durch die erste Pokalrunde noch durch die Auslosung.
Na gut, aber kurz und knackig, das Wichtigste.
Gut, dann versuche ich mich zu beschränken und du unterbrichst mich einfach.
Jawohl.
Machen wir so. Die ersten Lose waren gleich richtig schön, fand ich. Denn Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf ist gleich ein Duell, was Lust auf mehr macht. Arminia Bielefeld spielt danach im freundschaftlichen Nachbarduell, ich habe es eben schon angesprochen, gegen Hannover 96. Ein Eintracht-Duell gibt es bei Braunschweig gegen Frankfurt. Was ist noch interessant? Meppen gegen den HSV ist natürlich Fußballtradition pur. Das Los BVB hat Phoenix Lübeck gezogen. Und weil wir eben über Würzburg gesprochen haben, die spielen gegen Hoffenheim. Was ist noch interessant? Saarbrücken, der Pokal-Halbfinalist aus dem letzten Jahr oder aus der vergangenen Saison, spielt gegen Nürnberg. Ein Bundesliga-Duell 2008 gibt es bei Energie Cottbus gegen Werder Bremen.
Ja.
TuS Koblenz ist mal wieder dabei, die spielen gegen Wolfsburg. Nachbarschaftsduell heißt es auch am Rhein, Main eigentlich auch. Wiesbaden gegen Mainz wird auch sehr, sehr interessant. Das Los FC Bayern hat der SSV Ulm gezogen, der neue Zweitligist, also auch das ein sehr, sehr schönes Nachbarschaftsduell und reiht sich so schön in die Feierlichkeiten wahrscheinlich ein bei den Ulmern. Aus hessischer Sicht, die Kickers sind als Hessen-Pokalsieger mit dabei, die spielen gegen Magdeburg. Das Ostduell Hansa Rostock gegen Hertha und wie ist der Schalke-Fan mit dem Los VfR Aalen zufrieden, Benni?
Also ehrlicherweise habe ich wieder mit dem Schlimmsten gerechnet, dass man dann auf ein Zweitligateam aus dem unteren Drittel trifft.
Aachen oder so.
Ja, genau.
Aachen wäre doch schön gewesen.
Das wäre gar nicht, das hätte Feuer gehabt, aber im Tivoli, da stehen die Chancen, glaube ich, auch gar nicht so schlecht für Aachen. Ne? Also das wünscht man sich nicht als Zweitligist. Aber ja, so bin ich erstmal relativ zufrieden. Ich glaube, die Partie gab es auch schon 2010, 2011 in der Saison des DFB-Pokalsieges von Schalke in der ersten Runde.
Das müsstest du dann wissen.
Das muss ein gutes Omen sein. Nein, Spaß beiseite. Ja. Es ist in Ordnung. Am Ende haben wir ja auch, wie gesagt, wir haben auch schon einen Fünftligisten gegen den Erstligisten gewinnen sehen. Es ist alles möglich. Dementsprechend ist diese erste Runde sowieso am Ende.
Ist okay.
Genau. Ist okay.
Genau. Drittliga-Absteiger Halle trifft auf den ersten oder auf den FC St. Pauli. Dann haben wir noch den Absteiger Osnabrück gegen Freiburg. Ein Ostduell bei Greifswald gegen Union Berlin. Und was ich sehr, sehr schön finde, ich habe eben Alemannia Aachen angesprochen, die treffen auf den Erstligisten Holstein Kiel. Die beiden Supercup-Teilnehmer, und das ist letztes Jahr übrigens auch Preußen-Münster gewesen, also kein Supercup-Teilnehmer, aber eine Mannschaft, die gegen einen Super-Teilnehmer spielen musste. Denn ich glaube, die Bayern haben gegen Preußen-Münster gespielt. Und also da ist Preußen-Münster zum zweiten Mal in Folge von dieser Terminverschiebung betroffen, die ja Gott sei Dank, oder leider Gottes, so muss man sagen, dazu führt, dass die beiden Spiele eben wann anders ausgetragen werden. Preußen-Münster gegen den VfL Stuttgart und Carl Zeiss Jena gegen Bayern 04 Leverkusen. Ein schönes Los für die Thüringer.
Ja, auf jeden Fall. Also da warten auf jeden Fall wieder einige Traditionskracher auf uns. Können wir uns auf jeden Fall schon drauf freuen. Und das ist ja das Gute. Wir sehen in diesem Sommer, wir haben wenig fußballfreie Zeit. Nach der EM sind dann, glaube ich, wieder 2 Wochen Pause oder so. Dann geht's direkt wieder weiter. Das heißt, ja, es wird auf jeden Fall ein sportlicher Fußballsommer.
Ja, das ist doch mal eine ganz nette Sache. So, jetzt kann ich noch mit einer schönen Meldung zumachen, die Bild.de uns gerade schenkt. Oh. Grönemeyer nagelt gegen die FIFA. Sie schulden mir noch 45.000 Euro. Es geht um die Eröffnungsfeier 2006.
Performt
hat.
Legitim, aber ich weiß nicht, inwiefern das einen Herbert Grönemeyer kümmern muss, diese 45.000 Euro. Aber ja, schöne Schlagzeile zum Ende von der Bild-Zeitung.
Interview mit den 11 Freunden gewesen. Ich zitiere, er bezeichnet die FIFA als Gangsterverein. Er erklärt, sie haben übrigens ihre eigene Melodie, das Oe Oe Oe, das jeder Künstler in den offiziellen Songs unterbringen muss, auf Shakira 4 Jahre später. Damit sichern sie sich die Urheberrechte an der Musik und kassieren immer mit. Das war insgesamt eine ganz unangenehme Zusammenarbeit. In diesem Sinne, Zeit, dass sich was dreht. Habt eine schöne Woche und bis kommenden Montag.
Ganz genau. Bis dann. Ciao.
Aber vorher gibt es ja noch hier Fußball und so, ne? So.
Da kommt noch was. Da kommt auf jeden Fall die Woche noch was. Denkt dran, onthepitch_pod auf den sozialen Medien folgen. Dann verpasst ihr das nicht. Es kommt auf jeden Fall noch etwas zur vergangenen Bundesliga-Saison. Es kommt noch so einiges mehr.
So ist es. In dem Sinne, habt eine schöne Woche. Ciao. Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.